Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, wir sind heute Abend hier ganz bewusst in dieser Kirche an diesem Abend, weil wir natürlich auch woanders sein könnten, aber das wollen wir heute Abend nicht. Natürlich konnte man auch heute Abend fernsehen, natürlich konnte man heute auch abends computern. Man könnte vielleicht draußen irgendwo bei Sonne noch ein letztes Eis essen oder einen Rotwein schlürfen. All das könnten wir, aber das wollen wir nicht, weil es uns offenbar wichtig war, vielleicht sogar nach einem arbeitsreichen Tag, einem Werktag hier einzukehren und etwas Großes miteinander anzufangen, was wir nicht ohne ihn anfangen könnten, der da oben über uns strahlt, Jesus. Tatsächlich gehen wir heute hinein in drei bewegende Tage und damit in die Herzmitte unseres Glaubens. Und ich hoffe, wir sind alle dankbar, dass wir das begehen dürfen. Stellen Sie sich vor, dieser Abend würde genauso ablaufen wie alle anderen 364 Tage des Jahres. Stellen Sie sich vor, uns wäre es morgen nur darum zu tun, wie manchen jungen Politiker, dass man auch morgen am Karfreitag Party machen kann, wie alle 384 Tage des Jahres. Stellen Sie sich vor, wir würden am Sonntag ganz einfach liegen bleiben, weil es keinen Grund gäbe, für uns aufzustehen, weil es keine Auferstehung gäbe. Liebe Brüder und Schwestern, all das zusammengenommen sollte uns jetzt bitte Gott froh machen, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Glauben haben, dass sie eben nicht gottlos sind, sondern einen haben, der sich für uns ins Zeug wirft, um uns zu retten aus dem, was sonst todsicher wäre, dieser Tod am Ende des Lebens. Aber es gibt das Leben nach dem Tod. Und das ist der himmelweite Unterschied, den wir ihm verdanken, da oben. Und Gott sei Dank ist er da. Gehen wir jetzt mit ihm hinein, bleiben wir bei ihm diese drei Tage. Sie müssen uns nahe gehen, sie müssen uns bewegen, damit wir ihm begegnen, der auf uns wartet. Das Kreuzzeichen, das wir jetzt beginnen, wird das Segenszeichen der Osternacht sein. Erst am Ostermorgen oder in Abfaltern in der Osternacht werden wir wieder dieses Zeichen des Segens bekommen, nachdem wir alles mit und mit ihm durchgemacht haben. Beginnen wir also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der für uns gelitten hat, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, zu ewigem Leben, sei mit euch. Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, komm du in unsere Mitte. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, schenke uns dein Entgegenkommen, wende du dich uns zu. Amen. Im Gloria werden jetzt zum letzten Mal die Kirchenglocken ertönen, die dann beim Gloria der Osternacht wieder klingen werden. Stimmen wir jetzt ein in den großen Lobgesang der Kirche. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wort des lebendigen Gottes.
Ihr Christus, König und Erlöser.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, woran haben Sie gedacht vergangenen Montagabend? Was ist Ihnen zuerst in den Sinn gekommen? Was hat sich bei Ihnen eingebrannt? Also bei mir war zuerst, es war wie ein Déjà-vu-Erlebnis, der Gedanke, das habe ich doch schon einmal gesehen und nicht fassen können. Dieser Blick auf diese zwei Wolkenkratzer in Manhattan, diese selbstbewussten Zeichen einer Wirtschaftsmacht, die plötzlich von Flugzeugen durchbohrt werden. Als ich dann wieder in New York war, konnte ich es immer noch nicht fassen. Ground Zero, 9/11, da war nichts mehr, alles weg, als ob da nie was gewesen wäre, nichts. Genau daran habe ich gedacht, im ersten Moment, als ich plötzlich vor dem Fernseher saß und Notre Dame hat gebrannt. Das sind Bilder, die wir nicht begreifen. Plötzlich brennt eine der ältesten, berühmtesten Kathedralen im Herzen des christlichen Abendlandes Lichterloh. Paris brennt. Und die Menschen, die dann zu sehen waren, es wurde ja stundenlang live übertragen, reflexartig haben sie, das tun wir ja so, zu ihrem Handy gegriffen, haben schnell ein paar Fotos gemacht, gepostet und dann, ja, dann wurde es ganz still. Andächtig fast, ehrfürchtig. War das so etwas wie ein beschämtes, heiliges Schweigen? Dieser Brand hat sich eingebrannt in die Seele vieler Menschen, nicht nur in Paris, sondern weltweit. Und am Tag darauf hat die internationale Presse zu ganz ungewöhnlichen Worten gegriffen. Der niederländische Volkskrant hat gesagt, der Verlust von Notre Dame wäre unerträglich. Der belgische Standard hat getitelt, die Seele von Notre Dame ist unzerstörbar. Und die spanische Tageszeitung El Mundo hat gesagt, der Wiederaufbau von Notre Dame wird Europa stärken. Das sind hehre Worte. Was ist da eigentlich passiert? Liebe Brüder und Schwestern, am nächsten Tag waren schon 700 Millionen Euro beisammen. Und sie alle haben gespendet, von den Milliardärsfamilien in Frankreich über Total, diesen Mineralölkonzern, über Fußballclubs, bis hin zu ganz vielen kleinen Leuten, die auch ihren Beitrag leisten wollten. Sie haben alle gespendet und es geht jetzt wirklich nur darum, dass man dieses Notre Dame, so schnell es irgendwie geht, wieder herrichtet, aufbaut. 5 Jahre gibt Präsident Emmanuel Macron dafür Zeit und Putin hat schon angeboten, dass man die Experten rüberschickt und Bayern hat es auch schon zugesichert. Ich hoffe, man findet noch genügend, die das können, so ein Gotteshaus aufbauen. Aber liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, wir merken alle, da hat nicht nur eine gotische Kathedrale gebrannt, da hat viel mehr gebrannt. Und ich denke, dass die Menschen, die am nächsten Tag wieder hin mussten, um zu sehen, ob sie denn noch steht, diese Kirche, vor einem Moment Angst hatten, dass es diese Kirche nicht mehr gibt. Dass diese Herzmitte plötzlich so leer ist wie Ground Zero heute. Da ging es offenbar um die Herzmitte, um eine Heimat für die Seele. Denn in Notre Dame in diesen 800 Jahren, übrigens von diesem Ort davor, werden alle Entfernungen abgemessen in Frankreich. Aber auch diese innere Beziehung ist da angesprochen. Man hat alles da drin gefeiert. Sieg und Niederlage, Freud und Leid. Die ganze Nation, diese ganze Grand Nation hat darin letztendlich geteilt, was man alleine nicht tragen konnte oder nicht tragen wollte. Wenn diese Kathedrale plötzlich in sich zusammengebrochen wäre, aber sie steht. Denn am Tag darauf war ja ein inneres Aufatmen. Man konnte die Bausubstanz, diese Struktur des Gebäudes retten. Man hat auch die Dornenkrone Christi, die Tunika Christi, andere Reliquien retten können. Da haben sich Menschen ins Feuer gestürzt, unter Gefahr für Leib und Leben, um das zu retten, was nicht verloren gehen darf. Und dann der Blick ins Innere. Den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und daran habe ich heute denken müssen, wie ich jetzt eingezogen bin. Denn zwar ist die Decke über dem Altarraum eingestürzt, aber das goldene Kreuz in der Kathedrale strahlt, als ob nichts geschehen wäre. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass wir spüren, dass da Menschen aufgewacht sind. Und vielleicht wir auch. Natürlich war es ein Erschrecken, aber dann sind wir wohl alle irgendwie wach geworden. Auch in Frankreich. Denn was plötzlich so gebrannt hat, ist ja Ausdruck einer Entwicklung, die es auch gibt. Dass dieses christliche Abendland so langsam entchristlicht. Dass der Glaube verdünnisiert. Dass immer wieder weniger präge Kraft aus dem christlichen Glauben spürbar wird. Im Leben der Menschen, der Familien, der Gesellschaft. Auch im Leben der Politik und auch im Leben der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern, wenn da etwas aufgewacht werden könnte, etwas wachgerufen, dann hätte dieser Brand vielleicht sogar als ein Zeichen unglaublich viel Potenzial. Dann darf es eben nicht darum gehen, dass man die Kirche wieder schöner herrichtet, als sie vorher war, wie es sich Präsident Macron erträumt, sondern dass es wirklich der Anlass ist, einmal eine Innenrenovierung durchzuführen. Nicht die Steine sind es ja letztendlich, die den Glauben tragen, sondern der Mensch, der glaubt. Wir. Und letztendlich nutzen uns ja die Kirchen nicht, die da mit dem letzten Geld der Kirchensteuer schön renoviert werden, wenn Gott in der Seele des Menschen kein Zuhause mehr hat. Und liebe Brüder und Schwestern, genau darum sind wir heute auch hier. Denn wir sind heute eingeladen in den wichtigsten Sakralraum der Kirche. Der wichtigste Sakralraum der Kirche ist nicht Notre Dame, sondern der Abendmahlsaal. Und der Abendmahlsaal, Brüder und Schwestern, war vielleicht nicht prächtig. Es gab keinen Stuck, kein Gold, aber umso mehr Nähe. Denn in diesem Abendmahlsaal, da rutschen Menschen ganz nah zusammen und berühren sich. Und Jesus lädt die Seinen ein in seine Seele. Und Jesus will die Seinen beseelen mit seinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern, der kostbarste Sakralraum ist da drinnen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, da zu sein, hinzuhören, sich Zeit zu nehmen für Jesus, ihm zuzuhören, damit wir ihn verstehen. Denn das brauchen wir. Wir brauchen ein Verständnis für Jesus. Was er sagt, was er will, was er dann auch tut, wir müssen es verstehen. Und nur aus diesem Verständnis Jesu kann etwas neu erwachsen, was wir brauchen. Mehr christliches Verständnis. Und das ist nicht schwierig. Christus zu verstehen ist eigentlich nicht schwierig, wenn wir wollen, können wir. Und darum ist dieser Abendmahlsgottesdienst heute Abend so wichtig, weil Jesus uns wirklich sein Vermächtnis anvertraut, mit der letzten Energie seiner Liebe noch einmal sagt und dann tut, was ihm wichtig war, ist und immer sein wird. Und das Erste sagt er uns: liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also diese Liebe, dieser Wille zum Lieben, das ist etwas, was in der Herzmitte schlägt, eine Herzensangelegenheit seiner Verkündigung. Aber es bleibt nicht bei den Worten, Brüder und Schwestern. Es gibt ja Leute, die reden ewig lang über die Liebe, aber lieben nicht. Sondern wie hat Franz von Sales gesagt, Liebe sei Tat. Liebe sei Tat. Und darum tut Jesus die Liebe. Und wie? Er geht vor den Jüngern auf die Knie und wäscht ihnen die Füße. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, wird er hinzufügen. Christliches Verständnis hat also offenbar damit zu tun, dass wir das sehen und beherzigen, dass wir eben nicht von oben herab, sondern von Grund auf Menschen begegnen. Wenn uns das gelingt, Brüder und Schwestern, dann ist der Beitrag dieses christlichen Verständnisses eine klare Absage an jeden Machtmissbrauch. Christlicher Glaube ist mit Machtmissbrauch unvereinbar. Christlicher Glaube hat auch nichts mit Mobbing zu tun. Christen mobben nicht. Christen waschen sich auch nicht die Köpfe, sondern wir sind eingeladen, uns die Füße zu waschen. Und damit ist dieses christliche Verständnis auch gemacht, dass es die Kleinen, die zu kurz gekommenen bedient. Mut zum Dienen. Ein französischer Bischof hat einmal gesagt, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Da hat einer Christus, glaube ich, richtig verstanden. Und das Zweite, liebe Brüder und Schwestern, an diesem Abend. Jesus hat etwas gegen Äußerlichkeiten. Und das ist auch wichtig für unser christliches Verständnis. In unserem christlichen Glauben geht es nicht um Äußerlichkeiten. Es geht allein darum, dass wir verinnerlichen. Und darum ist es so wichtig, dass wir empfänglich sind und bleiben für das, was Glaube für uns hat. Jesus hat immer eines versucht. Er wollte die Menschen für diese innere Zuwendung gewinnen. Denn Äußerlichkeiten lenken nur ab, blenden. Und Menschen, die sich an Äußerlichkeiten klammern, geben nicht zuletzt oft preis, einen Blick in ihre innere Seele, die da verarmt. Alles, was groß ist, was viel hermacht, kann oft ablenken von einer Armut, die da drinnen darbt. Nichts gegen Luxusautos, Luxuswillen, Traumstrände, nichts gegen Hochglanzjournale, aber die Äußerlichkeiten, Brüder und Schwestern, dürfen nicht ablenken von dem, was innerlich eigentlich wachsen muss. Dafür will Jesus uns sensibilisieren, dafür sollen wir empfänglich sein. Darum ist heute auch das zweite große Geheimnis: Mensch, sei empfänglich für Gott. Und das dürfen wir heute in diesem Abendmahlsaal Jesus Christus empfangen. Ganz einfach in den Gestalten von Brot und Wein. Es sind Grundlebensmittel. Jesus hat keine Häppchen bereitgestellt, keinen Shampoos kalt und es gibt auch keinen Kaviar. Es gibt Brot und es gibt Wein. Die einfachen Lebensmittel, die hat Jesus vorgesehen, um einen Weg zu finden, der es ihm erlaubt, uns zu erreichen. Innerlicher geht's nicht, dass wir ihn aufnehmen, dass er in uns lebt und wir mit ihm. Brüder und Schwestern, dieses Große dieses heutigen Abends hat eine unendliche Tiefe. Wir müssen uns wirklich immer wieder einladen lassen, auf Jesus zu hören. Wenn wir ihn verstanden haben, Christus, dann wächst christliches Verständnis wieder her, heran, in unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem oft so entchristlichten Abendland. Und wenn wir Jesus empfangen und empfänglich bleiben für ihn, dann werden wir eines spüren, dass Jesus uns gewinnen will für eine innere Begegnung mit ihm in einem Glauben, der zutiefst Beziehung will und Beziehung schenkt. Das werden wir jetzt weiter erleben dürfen, wenn wir die Fußwaschung begehen. in unserem Gotteshaus, der unser Abendmahlsaal ist. Und in diesem Gottesdienst werden Menschen die Füße gewaschen werden, die stellvertretend für viele andere stehen. Maria Stöck-Wörle, die als Mesnerin in Affalter nach vielen Jahren, 16 Jahren, ihren Dienst beendet. Mit großer Dankbarkeit werden wir sie verabschieden. Diesen Dienst übergibt an das Ehepaar Stöckli. Wir werden einem Ehepaar begegnen und an die Jubilare denken, die Geburtstag feiern durften in diesem Jahr. Wir werden dem neuen Kirchenpfleger von Affaltern begegnen, Martin Kraus, der das Amt von Herrn Biele übernimmt. Wir freuen uns über Taufkinder. Und wenn jetzt die Carina die Füße gewaschen bekommt, dann steht sie stellvertretend für die Taufbewerber des Ostersonntags. Eine Frau steht für alle, die in die Kirche aufgenommen worden sind in diesem Jahr. Und dann ist ein Kind gerade rausgegangen, das eingesprungen ist für einen, der jetzt durch den Beruf verhindert ist. Das ist die kleine Ida. Das ist ein Novum. Ich habe noch nie einem kleinen Kind kurz nach der Taufe mit Wasser auch die Füße gewaschen. Störungen haben Vorrang. Ich denke, dass die Ida wieder den Weg zu uns findet und dass wir dann mit dieser Fußwaschung beginnen dürfen und ein Zeichen setzen, das Jesus uns gesetzt hat, damit wir seinem Beispiel folgen. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, heute ist der Auftakt bewegender Tage. Wie es weitergeht, wir ahnen es. Gott sei Dank leben wir ja nach Ostern. Es gab einen Gründonnerstag vor Ostern. Und das mögen wir uns nicht vorstellen, was in den Jüngern vorgegangen sein mag, als Jesus aus diesem Abendmahlsaal hinausgegangen ist, auf den Ölberg mit drei Jüngern, dort Blut geschwitzt hat und dann gefangen genommen wurde durch einen Verrat, den Judas begangen hatte, dem auch Jesus die Füße gewaschen und dem er die Kommunion gereicht hat. Wir wollen da nicht fehlen, wenn Sie mögen. Nehmen Sie sich noch im Anschluss an den Gottesdienst Zeit, der Einladung Jesu zu folgen, die damals den Jüngern galt, heute uns, bleibt hier, wacht mit mir. Am morgigen Karfreitag machen wir uns auf den Kreuzweg. Keine gute Unterhaltung, sondern ein Weg, der uns hoffentlich mitnimmt. Um 9 Uhr für die Pfarrgemeinde, um 10 Uhr für die Familien. In Affaltern um 9 Uhr der Familienkreuzweg und um 3 Uhr nachmittags ist dann die große Karfreitagsliturgie, sehr ergreifend, Todesstunde des Herrn. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und stellen uns dazu, zu unserem Herrgöttle, wo wir nur einige wenige sehen und mehr waren es wirklich nicht, die es ausgehalten haben mit ihm in der Todesstunde. Und dann ist in Affaltern am Abend um 19 Uhr noch eine Andacht, wo wir den letzten Worten Jesu Gehör schenken, die letzten 7 Worte des Erlösers vom Kreuz. Ich lade Sie ein, vielleicht auch mal vorbeizuschauen, dieses heilige Grab auf sich wirken zu lassen, das in Affaltern offen steht zur Betrachtung. So viel für heute Abend. Morgen sehen wir uns, wenn Sie wollen, wieder und gehen einen Schritt weiter. Nehmen wir jetzt den Allerheiligsten, begleiten wir ihn zum Ölberg, diesem Andachtsort jetzt am Seitenaltar. Dabei werden die Ministranten und Frau Merli die Altäre entblößen, denn wir feiern das nächste eucharistische Mahl erst dann in der Osternacht, wenn es heißt, Jesus lebt, er ist auferstanden.